Ja, heute wollen wir die Predigtreihe über die sogenannten Seligpreisungen fortsetzen. Das sind ja 8 kurze Sätze am Beginn der Bergpredigt, in denen Jesus die Grundwerte beschreibt, die die Menschen im Reich Gottes prägen werden und die zugleich auch zu unserem Glück dienen sollen. Zu unserem Glück führen werden. Und das ist auch meine Bitte und mein Gebet, dass das, was Jesus uns hier sagt, für uns wirklich relevant wird, dass wir das annehmen können. Besonders, weil es für Jesus und für sein Reich wirklich von grundlegender Bedeutung ist. Und wir haben ja heute erfahren, wir erfahren auch schwere Dinge immer wieder und Dinge, die uns traurig machen wollen und trauern wollen. Aber das ist dann nicht das Einzige, was wir wissen, sondern Jesus sagt, selig sind die, die da trauern, denn sie sollen getröstet werden. Und Gott möchte unser Herz berühren heute, möchte uns auch trösten, möchte uns auch in anderen Weisen weiterführen. Und so soll es heute gleich um zwei Seligpreisungen gehen, weil beide in eine ähnliche Richtung führen, jedenfalls wie ich meine, in eine ähnliche Richtung zielen. Und zwar geht es um den Vers 5 und den Vers 9 aus Matthäus 5. Dort heißt es, glücklich sind die Sanftmütigen, so übersetzt Luther, die Hoffnung für alle übersetzt, glücklich sind die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die Erde besitzen. Und Jesus fährt fort, glücklich sind die Frieden stiften, Gott wird sie seine Kinder nennen. Um diese beiden Seligpreisungen soll es heute gehen. Ich möchte dazu mich zwei Fragen zuwenden. Das erste, was ist denn eigentlich genau damit gemeint? Und zum zweiten, wie kommen denn diese Eigenschaften in unser Leben hinein? Beginnen wir gleich mit der Sanftmut, denn die Bedeutung dieser Seligpreisung, glaube ich, bleibt vielen Menschen verborgen. Das Wort sanftmütig sagt ihnen nicht viel. Die Bedeutung ist nahezu unbekannt. Sie stellen sich vielleicht unter einem Sanftmütigen so einen Menschen vor, der ziemlich schwächlich ist, kein Rückgrat hat, der einfach immer nachgibt. Aber damit hat das gar nicht viel zu tun. Es ist die Sanftmut, die nicht aus der Schwäche kommt oder aus der Gleichgültigkeit oder aus der Furcht, sondern hier ist eine Sanftmut, eine Milde gemeint, die Milde des Starken, der sich so sehr von Gott leiten lässt, dass er auch Zorn und Bitterkeit, Gewalt und Hass keinen freien Raum lässt. Der Sanftmütige ist der Mensch, der seine Leidenschaften beherrscht, der stark ist, der nicht je zornig wird, der die Kontrolle über sich nicht verliert, selbst wenn er angegriffen wird. Er bleibt besonnen und behält das tiefe Vertrauen in Gottes Führung, auch dann, wenn es schwierig wird. Und ich dachte mir, am besten lässt sich das, was gemeint ist, immer an Beispielen verdeutlichen. Und eine Person, eine der wenigen Personen außer Jesus, die dieses Prädikat sanftmütig zugesprochen bekommen, ist Mose. Ausgerechnet Mose. Mose, das ist doch der Mann, der den Mut hat, vor den Pharao zu treten und im Namen Gottes zu fordern, lass das Volk ziehen. Und es ist auch der Mann, der ganz schön zornig werden kann, als er vom Berg herabkommt und das Volk vorfindet, wie sie ein Stierkalb anbeten, das goldene Stierbild. Und er ist ein Mann, der auch den Mut hat, wirklich mit Gott hartnäckig zu diskutieren, immer wieder ihn zu bitten und wie kein Zweiter auf der Erde. Und von diesem Mose heißt es dann im vierten Buch, Mose Kapitel 12, er war sanftmütiger als alle anderen Personen auf der Welt. Was war das für eine Situation? Miriam und Aaron, seine Schwester und sein Bruder, bringen böse Gerüchte in Umlauf. Etwas an seiner Ehe mit der Kuschiterin sei nicht in Ordnung. Da stimmt was nicht. Nun, wir wissen, dass für Leitungspersönlichkeiten ist das immer eine Anschuldigung, die problematisch ist, wenn man sagt, na, in seiner Familie und so mit seiner Frau und was ist da? Und sie versuchen auf diese Weise die Autorität des Mose zu untergraben. Denn sie sind neidisch, dass er eine besondere Rolle im Volk Gottes einnimmt. Und sie haben den Eindruck, sie selber sollten doch auch mehr geachtet und etwas bedeutungsvoller gesehen werden. Und das ist der Grund. Und hier geschieht also etwas sehr Bösartiges gegen Mose. Aber Mose antwortet nicht mit einem Gegenangriff. Er verzichtet sogar auf die eigene Verteidigung. Er könnte ja jetzt auch Gegenvorwürfe machen und so weiter. Sondern er überlässt die Situation Gott. Er bleibt in dieser Situation persönliche Angriffe ganz cool. Und das nennt die Bibel dann Sanftmut. Sich dafür zu entscheiden, nicht zurückzuschlagen. Und das geht ja nur, wenn jemand keine Angst hat vor dem Gesichtsverlust, den das vielleicht bedeuten könnte. Oder wenn jemand nicht von dem eigenen Stolz bestimmt wird und das dann aushält. Ein anderes Beispiel für Sanftmut ist für mich Abraham. Abraham, der mit seinen Neffen Lot in einen Kampf gerät um die besten Weideplätze. Und in dieser Situation gibt Abraham, obwohl er eindeutig der Stärkere ist, mit der größeren Menge und Masse, gibt er nach und sagt, wenn du nach links gehen willst, dann gehe ich eben nach rechts. Und wenn du nach rechts gehen willst, dann gehe ich nach links. Und er geht dem Streit aus dem Wege. Er reagiert sanftmütig. Selbst wenn es für ihn Nachteile mit sich bringen kann. Manchmal lässt sich ja auch gut zu verstehen, was gemeint ist, wenn man gerade das Gegenteil dieser Situation ansieht. So berichtet Lukas in Lukas 9, der Evangelist, wie Jesus mit seinen Jüngern von Galiläa hinab nach Jerusalem durch Samaria zieht. Und in einem Dorf in Samarien suchen die Jünger nach einer Unterkunft für Jesus. Denn Jesus hat ihnen gesagt, sucht nach einer Unterkunft. Aber gegen alle Höflichkeit und Gepflogenheit weigern sich alle im Dorf, ihnen eine Unterkunft anzubieten. Das entzürnt Jakobus und Johannes bis aufs Äußerste. Was ist das für eine Frechheit? Was für eine Unhöflichkeit? Was erlauben sich diese Samariter da eigentlich? Das sollte sich Jesus nicht gefallen lassen. Denen muss mal gehörig der Marsch geblasen werden. Und darum fordern sie, Jesus, lass Feuer vom Himmel fallen, damit sie alle verbrennen. Das ist ja schon heftig, ne? So wie damals bei Elia. Und Jesus reagiert dann ausgesprochen scharf gegen die beiden Hitzköpfe, die wegen ihres Temperaments ja auch die Donnersöhne genannt wurden. Die ließen es gerne mal donnern. Und er sagt zu ihnen, habt ihr denn ganz vergessen, von welchem Geist ihr euch leiten lassen sollt? Der Menschensohn ist nicht gekommen, die Menschen zu vernichten, sondern zu retten. Und was macht Jesus? Er geht mit seinen Jüngern einfach weiter zum nächsten Dorf. Das ist Sanftmut. Ein letztes Beispiel. Bei der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane zieht Jesus das Schwert und haut damit Malchus, dem Jesus, nicht Jesus, zieht das Schwert, danke. Ich wollte nur testen, ob ihr noch dabei seid. Petrus zieht das Schwert und haut Malchus, dem Diener des Hohepriesters, das rechte Ohr ab. Und er reagiert damit einfach nach allgemein menschlicher Logik. Wenn man angegriffen wird, dann muss man sich doch wehren. Sonst siegt das Böse. Aber Jesus nimmt das Ohr und heilt es und weist Petrus zurecht, stecke dein Schwert weg, denn wer Gewalt anwendet, kommt durch Gewalt um. Und gerade an diesem Konflikt, denke ich, wird deutlich, was hinter welche Frage, welche Grundsatzfrage eigentlich hinter diesen beiden Seligpreisungen steckt. Wie kommt man im Leben besser ans Ziel? Wie erreicht die Menschheit am Ende wirklich das ersöhnte Glück? Welche Werte müssen wir dazu leben? Wie müssen wir miteinander umgehen? Das ist dieser alte Streit um die richtigen Werte. Wie geht es am Ende besser, mit Sanftmut und Friedensstiftung oder mit Gewalt und Stärke? Mit Kooperation, mit Liebe, mit Versöhnung oder mit Waffen, mit Militär, mit Gefängnissen? Wie müssen wir unser Miteinander und unsere Gesellschaften gestalten, um glücklich zu werden? Der Stärkere setzt sich durch. Das sagen wir meist. Und im tiefsten Herzen sind die meisten Menschen davon überzeugt, dass es ohne Gewalt nicht geht. Dass dann das Böse Überhand nimmt. Das ist ja der Grund, warum wir so viele Milliarden ausgeben für Militärs und warum es sie überall gibt. Weil wir nicht glauben, dass es ohne geht, ohne Gewalt. Aber offensichtlich sieht Jesus das anders. Ich kann es nicht anders verstehen. Und damit müssen wir uns irgendwie als Gläubige doch auseinandersetzen. Was stimmt denn nun? Was ist denn der richtige Weg? Passen diese Eigenschaften Sanftmut und Frieden stiften wirklich in unsere Welt oder ist das nur was für Träumer? Im Allgemeinen jedenfalls tun wir so, als stimme das Gegenteil. Als hätte Jesus gesagt, glücklich zu preisen sind die mit starken Ellenbogen. Denn die werden sich am Ende durchsetzen. Und gefragt sind die Typen, die sich durchsetzen können. Wie oft haben wir schon versucht, durch Gewalt ein Friedensreich herzustellen? Die Ägypter, die Babylonier, Nebukadnezar, die Assyrer, die Griechen, denken wir an Alexander des Großen, denken wir an die Römer und ihr Pax, ihr Friedensreich und viele weitere Versuche. Und ja, bis heute, wie wird Frieden auf Erden möglich sein? Viele rüsten wieder auf. Mit Waffen? Unsere Welt ist deshalb bestimmt von Gewalt und Krieg. Und wir erleben die Auswirkungen täglich. Gerade in der letzten Woche wieder Gewalt mit dem Amoklauf, mit den 17 Toten. Und die scheinbare Logik, wenn wir jetzt alle aufrüsten und jeder Lehrer noch eine Pistole hat, dann kann er vielleicht was dagegen machen. Oder nicht? Was wir brauchen, sind Menschen, die sich wirklich für den Frieden einsetzen. Wir alle spüren, wie nötig es eigentlich wäre, Frieden zu stiften. Menschen, die anders reagieren als bisher. Die nicht zurückschlagen, die mit Sanftmut reagieren, statt mit Gewaltherrschaft und mit brutaler Stärke. Aber in fast jedem Actionfilm und Western wird uns vorgeführt, dass Gerechtigkeit und Frieden nicht so zu erreichen wäre, sondern dass man die Gegner mit Hass und mit Gewalt vernichten muss und dann wird's gut. Existieren die bösen Gegner erst einmal nicht mehr, weil wir sie umgebracht haben, dann wird alles friedlich. Wir haben gesagt, Jesus zerstört die Werke des Teufels. Und ich glaube, dass das eine seiner Grundlügen ist, dass diese Rambo-Filme alle eine Lüge des Teufels sind. Dass Rambo-Filme, meine ich, eben die, wo die Helden alle niedermetzeln und dann ist es gut. Die Bibel hat recht, wenn sie von uns Menschen sagt, den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Und meines Erachtens führt auch Luthers zwei reiche Lehre in eine Sackgasse hinein. Er unterscheidet ja in der Welt das Reich Gottes von dem Reich dieser Welt. Und hier ist das Reich der Welt, da hat Gott die Obrigkeit eingesetzt und die sorgt mit Mitteln des Zwangs und mit Soldaten, mit Polizei, mit Gewalt, dass Gott regieren kann. Und dann gibt es noch so eine Insel, das ist das Reich der Gemeinde, das Reich Gottes. Und in diesem Reich kann Gott auf die Gewalt verzichten. Dort regieren die Sanftmütigen, die Friedensstifter. Und dieser Logik folgen viele Politiker. Der alte Bismarck oder auch Helmut Schmidt hat gesagt, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Das ist irreal. Es ist irgendwas vielleicht für die Gemeinde oder auch für das ewige Reich irgendwann, aber nicht für heute. Das führt aber zu einem ständigen Patt, dass wir überhaupt nicht weiterkommen. Andere, wie Karl Friedrich Weizsäcker meinte, dass im Atomzeitalter die Politik der Bergpredigt das Vernünftigere wäre. Was ich eigentlich nicht beantworten kann, was jeder selber beantworten muss, ob er tief im Herzen denkt, dass die Sanftmütigen und die Friedensstifter wirklich etwas bewegen könnten in dieser Welt. Oder ob die am Ende die Dummen sind. Die Weichlinge, die Softies, die bald aussterben werden. Ist das ein Fehler, im Streit nachzugeben? Oder ist es gut, auf die Rache zu verzichten? Meine eigene Macht nicht einzusetzen und zu sagen, ich zahle es nicht heim. Wie sind denn unsere Erfahrungen im Alltag wirklich damit? Welche Gewaltherrschaft, die wir kennengelernt haben, hatte wirklich Bestand? Und wo könnten wir ein Beispiel aufzeigen und sagen, das hat zu dauerhaften Frieden geführt? Und warum halten diese Versuche oft zu kurz? Ich habe sogar zum Teil den Eindruck, je mehr Gewalt eingesetzt wird und je mehr alles unterdrückt wird, was da nicht hochkommen soll, umso kürzer hält das Reich. Statt 1000 Jahre nur ein paar. Je mehr Gewalt drin war, vielleicht habt ihr einen anderen Eindruck. Wenn wir jetzt Jesus vertrauen können, dann wäre es so, dass am Ende Gott dafür sorgt, dass die Sanftmütigen die Erde beherrschen und dass die Friedensstifter Kinder Gottes heißen. Und ich finde, dass eine Konkretion dieser endzeitlich-biblischen Herrschaft man auch in der Offenbarung wiederfindet in Kapitel 5. Dort hat der Apostel Johannes eine himmlische Vision. Und er stellt fest, dass schon viele versucht haben, über die Erde zu herrschen, aber dass es keinem bisher bleibend gelungen ist, eine stabile Herrschaft aufzurichten. Und ein Engel wird dann beauftragt, auf die Suche zu gehen ob er jemanden auf der Erde findet, der in der Lage wäre, nach Gottes Vorstellungen zu regieren und so auch die Siegel des Buches zu brechen. Aber er findet niemand. Niemand auf der ganzen Erde und niemand im Totenreich. Und Johannes, der diese Prophetie miterlebt, fängt an, bitterlich zu weinen. Es gibt scheinbar keine Hoffnung. Und dann ertönt eine Stimme und die sagt: Johannes, weine nicht, denn einer hat gesiegt. Der Löwe von Juda. Und dann erscheint aber erstaunlicherweise kein Löwe, sondern ein Lamm. Ah ja, ein Lamm. Ein Lämmchen, das sich opfern lässt, damit endlich Friede wird. Und es ist natürlich ganz klar, dass es Jesus, der sich am Kreuz opfern ließ. Das Paradebeispiel für Sanftmut, der noch am Kreuz für seine Feinde betet und sagt: Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und der zu Lebzeiten ausrief: Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, denn ich bin sanftmütig, sanftmütig und von Herzen demütig. Der selbst am Kreuz nicht einknickt und Wut und Zorn keinen Raum lässt. Und die Bibel ist dann der Meinung, dass in keinem sonst die Zukunft in solch guten Händen ist wie in jenem Herrscher. Allein dem Lamm gehört, heißt es dann, Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. So ertönt es dann im himmlischen Lobpreis. Und das ist die Bestätigung: Den Sanftmütigen wird am Ende die Erde gehören. Und eine Gewaltlösung wird es für die Erde nicht geben. Alle Gewaltlösungen werden scheitern. Wie lange werden wir noch brauchen, bis wir das verstehen, bis wir das lernen? Und Golgatha ist dieses Zeichen, das uns gegeben ist, wo der Sanftmütigste starb, da soll die Erde erneuert werden. Und wenn das Reich Gottes kommt, werden die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. Damit kommen wir noch ganz kurz zu der zweiten, aber wichtigen Frage für heute. Wie kann man ein Mensch werden, dem Friedfertigkeit und Sanftmütigkeit auszeichnen? Denn das bekommt man ja nicht so ohne weiteres in die Wiege gelegt. Das kann man auch nicht am Schreibtisch lernen. Sanftmut kann man nur von Jesus lernen, aber auch nicht durch harten Willensentschluss oder Training. Ich glaube, dass es damit anfängt, dass wir uns unsere eigene Friedensunfähigkeit eingestehen müssen und unseren Mangel an Sanftmut, dass wir feststellen, dass wir so von Natur aus nicht sind und anfangen, Gott zu bitten, uns mit dieser Eigenschaft zu füllen. Und ich finde eben interessant Folgendes, dass in Galater 5, Vers 22 und 23 Sanftmut und Friede als Frucht des Geistes dargestellt wird. Sind zur Frucht des Geistes gehört einiges, aber auch Sanftmut und Friede. Und Frucht ist ja etwas, was man nicht direkt herstellen kann. Das wächst, ja, wie bei einer Pflanze, die kann man versorgen mit guter Erde, mit Wasser, mit Luft, mit allem, was sie braucht. Aber die Frucht, die entsteht dann letztlich von selbst. So ist es auch mit der Frucht des Geistes. Ich glaube, dass wir die Frucht des Geistes gerade nicht selbst produzieren können, sondern dass sie in einem wächst, dass sie reift, dass sie entsteht. Und das macht der Geist. Wenn wir uns ihm ausliefern, wenn uns Gott, wenn uns sein Wort, wenn uns sein Sohn, wenn uns sein Geist prägen darf, dann geschieht das. So eine Charakteränderung geschieht darum auch nicht von einem Tag auf den anderen. Dass ich mir vornehme, so ab heute, egal was mir jemand tut, ich bin sanftmütig. Wäre ja schön, wenn das so ginge. Ja, wer das schon probiert hat, so funktioniert es eben gerade nicht. Darum ist Sanftmut kein Produkt unseres Willens, sondern des Geistes. Und die Fähigkeit, Frieden zu stiften, ebenso. Nur wenn wir uns ganz in die Hände Gottes fallen lassen, dann werden wir überhaupt in die Lage versetzt, dass wir so reagieren können. Wenn unser Stolz besiegt ist, wenn wir keine Angst mehr haben, im Leben zu kurz zu kommen. Wenn ich da keine Angst mehr habe, dann kann ich erst anfangen und sagen, wie reagiere ich jetzt? Sich tatsächlich sanftmütig zu verhalten, den Frieden auch dann noch zu suchen, wenn ich angegriffen werde, wenn andere falsche Gerüchte über mich verbreiten, wenn ich verleumdet werde, das erfordert Glaubensstärke. Das fordert Vertrauen in Gottes Handeln, eine tiefe Einsicht auch in die Gewalt, in diese zerstörerischen Wirkungen meines eigenen Gewaltpotenzials. Das geht nur, wenn wir uns von Jesus zutiefst angenommen wissen. Die Bibel beschreibt das, glaube ich, als einen Prozess, wo Gott in uns Frucht wachsen lässt. Dass seine Gnade und die Liebe, die dahinter steckt, dass wir das verstehen. Ein ständiger Prozess, wo Frucht wachsen soll, wie eine Pflanze, durch Wasser, Luft, Licht, Mineralien. Jeder Gottesdienst könnte so ein Baustein sein, jede Predigt, jede Zeit bewusst mit der Bibel oder wo wir auf Gottes Wort hören oder im Gebet, kann so ein Baustein sein. Das ist wie die Bewässerung einer Lebenspflanze. Wenn ich so in dem Bereich Gottes lebe, so wie die Jünger das taten, dann verändert das. Und wir wissen, dass sie verändert wurden im Laufe ihres Lebens. Dass auch die Donnersöhne Friedensstifter wurden. Und der Petrus am Ende sein Leben geben konnte. Und wer jemals schon mal standgehalten hat, wenn er angegriffen wurde, ohne zurückzuschlagen, der weiß, dass das Stärke braucht. Unheimlich große Stärke. Und dass das mit Schwäche gar nichts zu tun hat. Gott möchte, dass er diese Charakterzüge bei uns findet. Sanftmut, Friedfertigkeit. Und wir können jetzt selber überlegen, was könnte sich denn verändern, vielleicht in unseren Beziehungen, wenn das so wird. Ich glaube, es verändert etwas schon in unseren Partnerschaften, in der Beziehung zu unseren Kindern. Wir machen oft den Fehler, dass doch der Zorn siegt und die Gewalt. Und wir meinen, so geht's nur. Was könnte es für die Beziehungen bedeuten, in denen wir sonst drinstehen, auf dem Schulhof, unter Freunden, wenn hier wirklich Friedensstifter entstehen? Menschen, die für den Frieden einstehen, denn der entsteht nicht von selbst. Bist du dir bereit, dich von Gottes Geist zu einem solchen Menschen umgestalten zu lassen? Schlichtend in diese Welt hineinzuwirken, nicht zurückzuschlagen, auch nicht verbal, aktiv für den Frieden zu sein. Ich denke, wir sind herausgefordert, Friedensstifter zu werden und Menschen, die auf Gewalt verzichten, denn glücklich zu preisen sind, die auf Gewalt verzichten, denn ihnen wird die Erde gehören. Und glücklich zu preisen sind die Friedensstifter, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Amen.